Wir kommen heute an das siebte Kapitel der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 7. Das ist überschrieben, dieses Kapitel, ein tröstliches Zwischengesicht, das den Seher beruhigt über das Schicksal der Gemeinde Gottes in der Ewigkeit. Wir haben die Überschrift gesetzt, die Gemeinde vor Gottes Thron, Kapitel 7. Und danach sah ich vier Engel stehen auf den vier Ecken der Erde. Die hielten die vier Winde der Erde, auf dass kein Wind über die Erde bliese, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen, von der Sonne aufgang. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und schrie mit großer Stimme zu den vier Engeln, welchen gegeben war, zu beschädigen die Erde und das Meer. Und er sprach, beschädige die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis dass wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden. 144.000, die versiegelt waren von allen Geschlechtern der Kinder Israel. Von dem Geschlecht Juda 12.000 versiegelt. Von dem Geschlecht Ruben 12.000 versiegelt. Von dem Geschlecht Gad 12.000 versiegelt. Von dem Geschlecht Asser 12.000 versiegelt, von dem Geschlecht Naphtali 12.000 versiegelt, von dem Geschlecht Manasse 12.000 versiegelt, von dem Geschlecht Simeon 12.000 versiegelt, von dem Geschlecht Levi 12.000 versiegelt, von dem Geschlecht Issachar 12.000 versiegelt, von dem Geschlecht Sebulon 12.000 versiegelt, von dem Geschlecht Josefs 12.000 versiegelt und von dem Geschlecht Benjamin 12.000 versiegelt. Danach sah ich und siehe eine große Schar, welche niemand zählen konnte aus allen Heiden und Völkern und Sprachen vor dem Stuhl stehend und vor dem Lamm angetan mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen. Schrien mit großer Stimme und sprachen, Heil sei dem, der auf dem Stuhl sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen um den Stuhl und um die Ältesten und um die vier Tiere und fielen vor dem Stuhl auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen. Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und es antwortete der Ältesten einer und sprach zu mir, wer sind diese mit den weißen Kleidern angetan und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind's, die gekommen sind aus großer Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Stuhl Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Stuhl sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf sie fallen, die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten im Stuhl wird sie weiden und leiten zu den lebendigen Wasserbrunnen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Die Gemeinde Jesu vor Gottes Thron. Das vorausgehende Kapitel, das Kapitel 6, das wir gestern betrachtet haben, schließt mit einem merkwürdigen Satz. Was ist der letzte Satz des 6. Kapitels? So, das ist die Frage, die uns beschäftigen darf. Wer kann bestehen? Wer? Und da gibt nun das 7. Kapitel eine wunderbare Antwort auf diese Frage, wer kann bestehen? Wer? Das ist das Kapitel der 6 Siegelgesichte gewesen, wo die Gerichte Gottes über die Erde gehen. Und dann ist es uns, als würde ein Fenster aufgerissen. In der dunklen, muffigen Kammer dieser Welt. Und dann flutet etwas herein von der Lichtfülle der kommenden Herrlichkeit der Gemeinde Jesu. Nicht nur Jesus Christus ist der Herrliche, sondern auch seine Gemeinde. Ist die Gemeinde der Herrlichkeit. Das haben wir nicht gewusst, dass die Gemeinde Jesu ein so bedeutender Faktor ist im Ablauf des ganzen Weltgeschehens. Liebe Freunde, in allem Weltgeschehen geht es um die Gemeinde Jesu. Alles dreht sich um die Gemeinde Jesu. Haben wir es gewusst, dass Gott eingreift in den Gang der Ereignisse um der Gemeinde der Kinder Gottes willen? Die Gemeinde ist also ein Kleinod. So wie der Herr sagt über sein Israel, dass es sein Augapfel ist. Tastet meinen Augapfel nicht an. So ist die Gemeinde Jesu im Neuen Testament das Kleinod, auf das Gott ganz besonders achtet. Auf der Welt ist die Hölle los, da toben die dämonischen Mächte, da gehen ein Gericht ums andere über die Erde. Von 4 Himmelsrichtungen ist hier die Rede. Da stehen die Winde des Gerichts Gottes an allen 4 Ecken der Erde. Sturmmächte sind's, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Sie wehen Sand ins Getriebe des menschlichen Zusammenlebens, dass es kratzt und knirscht und heiß läuft, bald zwischen den Völkern im Vorderen Orient, dann in Afrika und dann in Asien und dann in Europa. Diese Gerichtswinde, die wehen Sand ins Getriebe. Diese Sturmmächte bringen den Menschen durcheinander, bringen Familien durcheinander, bringen Ehen durcheinander, einzelne Menschen durcheinander und ganze Gemeinschaften durcheinander. Sie wehen Sand ins Getriebe. Was habe ich in meinem Dienst hin und her im Württemberger Land alles erlebt. Wo eine Erweckung aufgebrochen ist, da kam der Sandsturm und hat Sand ins Getriebe geweht. Schade. Dann kam Uneinigkeit, dann kam Entzweiung unter die Gläubigen. Durcheinander und hintereinander sind sie gekommen. Sehen wir sie nicht stehen, diese vier Winde an den vier Ecken der Erde, an den vier Himmelsrichtungen. Noch sind sie zurückgehalten. Das hat mich sehr beeindruckt. Das Stadtzeichen lässt auf sich warten. Die Spannung wächst. Es ist wie eine Stille vor dem Sturm. Und dann steht in der Tagespresse zu lesen, Entspannung im Kalten Krieg. Man liest von Tauwetter in den internationalen Beziehungen. Dann liest man vom Fortschritt in den Abrüstungsgesprächen und so. Das ist die Zeit der Stille im Himmel, wo die vier Winde, die Gerichtswinde, stillstehen müssen. Liebe Freunde, weltgeschichtliche Atempausen sind Gottes Werk. Weltgeschichtliche Atempausen sind Gottes Werk. Ich habe den Eindruck, wir in Europa haben augenblicklich so eine stille Zeit. Aber in einem letzten Ansturm aller bösen dämonischen Mächte wurde die Erde endgültig verwüstet und veredelt. In dieser Atempause sieht Johannes einen ungemein herrlichen Trost, einen wunderbaren Anblick. Liebe Freunde, Gott vertröstet nicht. Er ist der Gott alles Trostes. Er vertröstet nicht. Wir Menschen, wir vertrösten ja einander. Sagen, Haas kommt auch mal wieder anders. Das ist lauter Vertröstung. Gott tröstet mit der Tat. Er tröstet mit Tatsachen, dass die Seinen in der Lichtfülle der Herrlichkeit vor seinem Thron stehen werden, umgeben von der Lichtwelt der Engel, der Ältesten, eine tragende und frohmachende Gewissheit. Wir können drei Hauptgedanken machen, auch in dieser Stunde, nach dieser Einleitung, nach dieser Hinführung. Erster Hauptgedanke, große Menge zur Beute. Große Menge zur Beute. Zweitens, woher sie kommen. Und das Dritte, die Herrlichkeit der Überwinder. Zuerst einmal die große Beute, große Menge zur Beute. Wir sehen in unserem Kapitel zwei Scharen. Auf Erden die 144.000, am Thron Gottes die große Schar, die niemand zählen kann. Es gibt wohl wenig Stellen in der Schrift, mit denen so viel Verführung getrieben wurde, wie mit den 144.000. Die Neuapostolischen treiben ihr Wesen mit den 144.000 und viele andere. Diese Schar der 144.000 sind ganz eindeutig die Versiegelten. Sie nehmen niemand mehr auf, diese Pfingstgemeinde. 144.000 und ein Schluss, und jetzt wird niemand mehr aufgenommen. Das sind die 144.000 Versiegelte. Irrtum. Die andere Schar beginnt mit Vers 9, mit der Schar der Überwinder. In Jesaja 53 steht, im 12. Vers, wir wollen aufschlagen. Jesaja, ja Prophetie, ja? Jesaja 53, Vers 12. So, darum will ich ihm große Menge zur Beute geben. Und er soll die Starken zum Raube haben. Darum, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat. Die Größe dieser Menge entspricht also der Größe des Opfers Jesu am Kreuz auf Golgatha. Sie sind der Lohn seiner Schmerzen, die Beute seines Kreuzes. Dort sieht sie Johannes stehen vor dem Thron, zu dem sie hier im Glauben Zugang hatten. Das steht ja im Hebräerbrief, dass wir freien Zugang haben zum Gnadenstuhl Gottes. Und da steht nicht von 10 bis 12 Uhr Sprechstunde, sondern Tag und Nacht Zugang. Freien Zugang zum Gnadenthron Gottes. Also, von ihrem Herrn hieß es, er war der Allerverachtete. Und die Seinen sind auf dieser Welt die Verachteten. Eine kleine Herde, eine verachtete Herde, verfolgt und gehasst. Wir wollen aufschlagen, 1. Korinther 1, Vers 26. 1. Korinther 1, 26.
Sehet an, liebe Brüder, eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Gewaltige, nicht viele Edle sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schande mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Unedle vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das da nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich vor Gott kein Fleisch rühme.
So, bis hierher. Seht an, liebe Brüder, eure Berufung, nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edles sind berufen, sondern was dumm ist vor der Welt. Das hat Gott erwählt, dass er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwähnt. Verachtet, nicht wie Weise, nicht viel. Jesus sagt, Lukas 12, Vers 32, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Und an anderer Stelle sagt er, und wenige sind ihrer, die ihn finden. Wenige. Wenn wir einen Blick tun in die Apostelgeschichte, dann haben wir ein Weh im Herzen. In Philippi waren es Lydia und der Kerkermeister mit ihrem Hause. Wenige. In Athen waren es Dionysius und Damaris. Wenige. In Ephesus waren es mehr, aber auch nur wenige im Blick aufs Gesamte. In Deutschland nur 5% Kirchgänger. Wenige. In Norddeutschland 2% Kirchgänger. Wenige. Und dann lesen wir hier, danach sah ich eine große Schar, welche niemand zählen konnte. Johannes hört nicht nur die Zahl, sondern er sieht das unübersehbare, große, gerettete Gottesvolk in ihrer Viel- und Vollzahl. Hier und jetzt sind's nur kleine Häuflein, aber am Thron Gottes erkennen wir unzählbare große Schar. Auch aus Völkern, in die das Evangelium schwer Eingang fand, das sind auch welche. Eine tröstliche Gewissheit für alle Missionsleute, für alle Mitarbeiter, auch in der Jugend und in der Gemeindearbeit, für alle Missionsleute aus allen Nationen und Völkern und Sprachen. Alle erwarten die Herrlichkeit Gottes, die durchgehalten haben bis zum Ende. Große Menge zur Beute. Die Zahl der Überwinder ist also unübersehbar. Aus diesem Völkergemisch wird eine Herde des Herrn Jesu Christi. Als Sieger werden die Getreuen schließlich vor dem lebendigen Gott und dem Lamm stehen. Nicht erschöpft und nicht zermürbt und nicht übel zugerichtet. Nein, angetan mit weißen Kleidern, mit Palmen in den Händen, das Zeichen des Sieges, mit einem Lobpreis auf den Lippen, Heil rufen sie ihrem Herrn zu. Gott ist der große Erretter, der Erlöser ist ihr Heiland. Die Erlösung ist die größte aller Erlösungen. Triumphieren dürfen wir aus der Trübsal hervorgehen. Das ist die große Menge. Ein großer heiliger Gottesmann hat einmal gesagt, du hast uns gemacht und wir sind dein. Du hast uns erlöst und nun sind wir zweifach dein. Das soll unser Glauben stärken. Du hast uns gemacht, deshalb sind wir dein. Du hast uns erlöst, nun sind wir zweifach dein. Nehme das als biblische Wahrheit. Sie preisen Gott. Gott ist der König der Könige. Wir Menschen sollten uns stets der Majestät Gottes bewusst sein. Gott, der unser Vater ist, dem gebührt Anbetung und Lobpreis. Sie danken, diese Schar der Erlösten, denn er ist Spender des Heils. Er lässt uns ständig seine Gnade zuteil werden. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Bei Shakespeare heißt es in einer Stelle: Schneidender als der Schlange Biss, sei es, ein undankbares Kind zu haben. Schneidender als der Schlange Biss, sei es, ein undankbares Kind zu haben. Liebe Freunde, wir müssen zusehen, dass wir uns nicht der hässlichsten und erbarmungslosesten Sünde schuldig machen, der Sünde der Undankbarkeit. Das ist die hässlichste Sünde. Die Erlösten schreiben Gott Ehre zu. Sie schreiben Gott Kraft zu. Sie schreiben Gott Stärke zu. Stärke für alle Aufgaben. Nicht zusammenbrechen sollen Gottes Kinder, weil Stärke da ist. Sie schreiben Gott Kraft zu und Stärke. Vielleicht denken wir zuweilen an Gott als an jemand, den wir brauchen, von dem wir etwas erhalten, an den wir uns beständig wenden mit unseren Bitten, ohne daran zu denken, dass Gott Anspruch darauf hat, dass er angebetet wird von uns. Wir sollten uns im Lobpreis üben. Im Mauzen brauchen wir uns nicht üben. Das kennen wir. Aber im Lobpreis. Es gibt keine größere Andachtsübung als über den Lobpreis der Erkauften und der Engel nachzudenken, über den siebenfachen Gottesjubel. Schaut einmal hinein, siebenfach ist der Jubel. Vers 12. Amen, Lob, Ehre, Weisheit, Dank, Preis, Kraft, Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Merken wir, ein großer Jubel bricht aus. Eine unbeschreibliche Freude bricht aus. Das ist die große Menge der Erlösten. Aus allen Sprachen und Völkern und Zungen und Kirchen und Gemeinschaften. Wenn ich Gemeinde Jesu sage, dann meine nicht Kirchenmaurer. Die meine nicht. Aus allen Kirchen und Gemeinschaften und Richtungen wird die Gemeinde Jesu gesammelt werden. Bitte nicht so eng denken. Große Menge zur Beute. Woher sie kamen, die Herkunft und die Stellung des Johannes Blick war gerichtet auf die unzählbare Schar im strahlenden Jubel, und da kommt einer aus der himmlischen Ratsversammlung dem fragenden Blick des Johannes entgegen. er sieht den Johannes mit offenem Munde stehen und staunen. Da kommt dieses himmlische Wesen auf ihn zu und fragt, woher sind denn die gekommen? Die große Schar. Wer sind diese? Er wagt kaum zu denken, dass das die Herde Gottes ist, die ärmlichen Christen, jetzt die triumphierende Gemeinde, sagt er kaum zu nennen. Er ist ganz verwirrt, der Johannes, und er entgegnet, du weißt es am besten. Ob es überhaupt möglich ist, dass Christen dieses Ziel erreichen? Von denen, die dahin gelangen, wird hier nur zweierlei gesagt. Vers 14. Und zwar sagt das dieser Gesandte aus der Ratsversammlung Gottes. Vers 14. Sie sind gekommen aus großer Trübsal. Zweitens, sie haben ihre Kleider gewaschen und helle gemacht. A, aus großer Trübsal. Trübsal ist der Inbegriff alles Leids und Leidens der Gläubigen auf Erden. Das ist Trübsal. Ein Sammelbegriff von Leid und Leid. Wie es für Christus keinen anderen Weg gab als Kreuz und Leiden und Trübsal. Die Seinen wollten ihm einen anderen Weg zeigen, der Petrus zum Beispiel. In Matthäus 16, 22, nach einer Leidensankündigung Jesu, da fährt ihn doch der Petrus an und sagt, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Da sagt der Herr Jesus, geh hinter mich. Du meinst nicht was göttlich, sondern was menschlich ist. Was menschlich ist. Menschlich ist, dass man kein Leiden möchte und keine Trübsal. Das ist menschlich, das möchte man. So müssen auch die Seinen durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Wir wollen einmal aufschlagen, Apostelgeschichte 14. Apostelgeschichte 14. Da steht das im 22. Vers.
Hörten die Väter, die Jünger und ermahnten sie, dass sie im Glauben sind und dass wir durch die Trübsale müssen in das Reich Gottes gehen.
So, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, dass sie im Glauben blieben und dass wir durch viel Trübsal müssen in das Reich Gottes eingehen. Es geht nicht auf grünen Augen, sondern es geht durch Trübsal. Der Herr Jesus sagt das auch selber in Matthäus 24, Vers 21. Denn in diesen Tagen wird solche Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist und nie sein wird. Aber auch wenn wir diese große Trübsal der antichristlichen Zeit nicht erleben, müssen wir durch die uns von Gott verordneten Trübsale hindurch, wenn wir das Ziel erreichen wollen. Weg hat er aller Wege. An Mitteln fällt es ihm nicht. Nach diesem Bild können wir annehmen, dass die Entrückung nach der großen Trübsal ist. Ein Ausleger schreibt darüber: Es bleibt kein Raum für jene seltsame, bibelfremde Lehre von einer Entrückung der glaubenden Gemeinde vor der großen Trübsal. Nein, bis zuletzt bleibt die Gemeinde solidarisch mit ihrem leidenden Herrn und Meister, der gesagt hat: Ihr werdet verfolgt und gehasst wie ich. So man das tut am grünen Holz, was will's am dürren werden? Und doch bleibt ihr die Herrlichkeit am Thron Gottes in Vollendung dieser Trübsalsgemeinde. B. Sie haben ihre Kleider gewaschen im Blute des Lammes. Das ist das Herzstück unseres Glaubens. Eines verbindet diese Schar der Vollendeten in aller Verschiedenheit ihres Herkommens, auch aller verschiedenen kirchlichen Zugehörigkeiten. Eins verbindet sie: Sie haben ihre Kleider gewaschen und helle gemacht im Blut des Lammes. Wir sind uns bewusst, dass es für die meisten Menschen unserer Tage nicht leicht ist, dieses eigentümliche Bild zu verstehen. Da sagen mir Menschen: Wie soll rotes Blut reinigen und weiß machen können? Blut gibt doch Flecken. Wie können wir das Wort vom Blut des Lammes hören, ohne ihn selber zu sehen? Merken wir, dass wir solch ein Bild geistlich verstehen müssen. Das Blut Jesu Christi ist in meiner Erinnerung für meine Sünde. Der Abschnitt enthält zwei Bilder, die in der Schrift immer wieder geläufig sind. Das Bild von unreinen Kleidern. Wir schlagen auf Zacharia 3, Vers 1 bis 5. Wir haben ja Bibelarbeit und da wollen wir auch aufschlagen. Man kann ja nicht zum Meer gehen ohne eine Sense. So kann man auch nicht in Bibelarbeit gehen ohne die Bibel. Zacharia 3, Vers 1 bis 5.
Und mir war gezeigt der Hohepriester Josua, stehend vor den Engel des Herrn. Und der Satan sprang zu seiner Rechten, dass er ihn widerstünde. Und der Herr sprach zu dem Satan: Der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser nicht ein Brand, der aus dem Feuer errettet ist? Und Josua hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel. Und geantwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen: Tut die unreinen Kleider von ihm. Und er sprach zu ihm: Siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und habe dich mit Feierkleidern angezogen. Und er sprach: Setz deinen reinen Hut auf sein Haupt und zogen ihm Kleider an. Und der Engel des Herrn sprach da.
So. Hier haben wir also ein Bild von unreinen Kleidern. Auch der hohe Priester Josua hatte unreine Kleider vor Gottes Thron. Und da stand der Satan dabei und hatte ihn verklagt. und zwar mit Recht. Er hat gesagt, da guck dir deinen neuen Priester an. So sieht er aus. Und dann kommt dieses reine Kleid und dieser reine Hut. Die kriegt drin, hat man verdient. Nein, mit nichts verdient. Geschenkt. Geschenkt. Das ist Gnade. Das gereinigte Kleid. Jesaja 1, Vers 18. Eins meiner Lieblingsworte. Dass die Sünden, die blutrot sind, schneeweiß werden. Ja. Jesaja 1, Vers 18. In der Antike war es verboten, einen Tempel mit schmutzigen, unreinen Kleidung zu betreten. Da ist man nicht in den Jeans zum Abendmahl. Wie bei uns. Die schäbigste Hose, die es gibt. Selbst bei den Heiden nicht. Dass sie sich so ihren Göttern nähern. Bei Christentaufen wurde als Symbol des neuen Lebens neue weiße Kleider angezogen. Und in 1. Korinther 6, Vers 11 erinnert Paulus daran, dass sie abgewaschen und geheiligt worden sind. Der Grundgedanke ist auf das Opfer Jesu Christi gerichtet. Das Opfer sühnt alle Übertretungen. Ich bin also gereinigt auf Kosten des Blutes des Lammes. Dass der Mensch kommt und wäscht sein Kleid in dem Blut Jesu, das aus den Wunden Jesu fließt. Zur Zeit des Johannes, da gab es den Mithras-Kult. Dieser Kult war in der ganzen damaligen Welt bekannt, selbst in Deutschland und England sind Ruinen von Kultstätten der Mithras ausgegraben worden. Die hatten das Bad im Blut eines Stiers. Wer die heiligste Zeremonie mitmachte. Über einem ausgehobenen Graben wurden durchlöcherte Planken gelegt, auf denen der Stier getötet wurde. Darunter kniete der Gläubige, während das Blut des Stiers auf den Weihenden herabtropften, hielt dieser sein Haupt darunter, sein Gesicht, seine Lippen, seine Zunge, seine Ohren, seine Augen. Er trank von dem Blut und nässte seine Kleider. Er verließ diesen Graben in der Gewissheit, ich bin ewig neu geboren. Das ist der Mithras-Kult. Da finden wir etwas ganz, ganz Wichtiges. Alles muss unter die reinigende Kraft Jesu Christi, das Haupt mit seinen Gedanken, die Zunge mit ihrem Reden, die Augen und Ohren, die Einfallstore der Sünde, die Hände, die Füße, das heißt gereinigt und helle gemacht. Das wollen wir daraus lernen, gereinigt und helle gemacht. Diese Menschen müssen kommen zu Jesu und Gebrauch davon machen. das ist Glauben. Von der vergebenden Gnade Gebrauch machen, für mich. Sie haben sich gewaschen. Sie können Buße tun. Das Gefühl der Reue darf nicht fehlen. Das Hineinsteigen in die Grube der Sündenbekenntnisse. Und dann annehmen, das Opfer Jesu ist vollzogen. Glaubst du das? Glaubst du, dass das Blut Jesu Christi auch für dich reicht? Glaubst du das? Ich glaube. Wieder gereinigt haben, die protestantischen Kleider, die katholischen Kleider, die orthodoxen Kleider, die freikirchlichen Kleider gereinigt haben. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht. Wer kann bestehen? Kapitel 6. Wer kann bestehen? Nehme diese beiden Voraussetzungen und Worte mit, bitte nehmen Sie mit. Für euch. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht. Ich kann euch aus meinem Leben sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, wie oft mir der Feind in der Anfechtung gesagt hat, aber du nicht. Aber du nicht, Eliandre, ja. Aber du doch nicht. Denn du hast ja das, das, das und das und das. Ich weiß nicht, geht es euch auch so? Anfechtung. Der Satan möchte die Gnade Jesu Christi schmälern, dass uns nicht langt. Merkt ihr, das steht in der Offenbarung. Da steht nicht nur Gerichte. Und da steht herrliche Gnade. Wunderbares Angebot. Der dritte Hauptgedanke ist der Dienst in Herrlichkeit. Wir sehen diese unzählbare Schar eingeschlossen in einen dreifachen Kreis. Ganz außen die Scharen der Engel. Dann besser innen die 24 Ältesten und dann die Gemeinde der Erlösten vor dem Thron und um das Lamm. Ihre Herrlichkeit wird also in knappen Sätzen geschildert. A. Sie dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Sie dienen ihm nicht um ihre Seligkeit, bitteschön, sondern sie dienen ihm aus Dank und Liebe. Nicht der Himmel verdienen wollen. Sondern der Dienst aus Liebe und aus Dank. Die Hingabe aus Liebe zu Jesus ist viel mehr wert als meine Bemühung, den Himmel zu verdienen. Viel mehr. Die Liebe, die tut, die Liebe des Kindes tut, was es den Eltern an den Augen ablesen kann. Nicht du musst und so weit gange und dann ist Feierabend. Nein. Die Liebe tut viel mehr. Tut, was man an den Augen ablesen kann. Tag und Nacht aus Dankbarkeit. Gott dienen Tag und Nacht, das war die Aufgabe der Priester und der Leviten. Deshalb steht in der Offenbarung, er hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott. B. Er wird über ihnen wohnen. Das ist der Dienst in Herrlichkeit. Das sind sie so gewöhnt, ihr Leben lang haben sie in seiner Gegenwart gelebt. Sie sind in seinem Schatten gegangen. Lebst du in der Gegenwart Gottes? Die Gegenwart Gottes war es des Tags in der Wolkensäule, des Nachts in der Feuersäule. Immer unter ihm und bei ihm und neben ihm. Auch als der Tempel Salomos eingeweiht wurde, erfüllte die Herrlichkeit des Herrn den Tempel so sehr, dass die Priester nicht hinein konnten. Das steht in 2. Chronika 7, Vers 1 bis 3, die Herrlichkeit der Gegenwart Gottes. Die Herrlichkeit des Herrn ruht auf dem Werk aller, die ihm dienen. Der himmlische Dienst ist ein Dienst unter der Herrlichkeit Gottes und des Lammes. C. Sie wird nicht hungern noch dürsten, Vers 16. Aller geistliche Mangel ist überwunden. Matthäus 5, Vers 6. Selig sind die, da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Johannes 6, Vers 35. Wer aber von dem Wasser trinken wird, den wird ewiglich nicht dürsten. Viele Glieder der ersten Christengemeinde waren Sklaven, die wohl wussten, was es hieß, schlecht ernährt, hungrig und durstig sein, was es hieß, in der Hitze zu stehen, wenn die Sonne erbarmungslos auf sie niederbrannte, ohne dass sie im Schatten ruhen durften. Es wird weder Hitze noch Sonne stechen. Das haben die ersten Christen verstanden, diese Sklaven. Körperliche Schmerzen, das Weh des Herzens und der Seele, alles wird gestillt. Hier haben wir das beste Beispiel, was Himmel heißt. Das heißt Himmel. Sie wird nicht hungern noch dürsten. B. Der göttliche Hirte, der sich liebevoll um die Seinen kümmert. Wenn wir die Schrift aufschlagen, dann finden wir im Alten und Neuen Testament das Beispiel von Hirten. Der Herr ist mein Hirte. Psalm 23. Du Hirte Israels. Psalm 80. Bei Jesaja 40 steht Gott als Hirte, der seine Herde weidet und die Lämmer in seine Arme sammelt und sie an der Brust trägt. Jesaja 40, Vers 11. Und Jesus selber sagt, ich bin der gute Hirte. Und hier nun, er leitet sie zu den lebendigen Wasserbrunnen. und abwischen wird alle Tränen. Die haben als Kind immer gemeint, dass Gott ein Tiefchen hat, wo er Tränen abtrocknet. Das habe ich mir so vorgestellt. Aber er nimmt alle Ursachen der Tränen weg. So trocknet er Tränen, nicht mit einem Tiefchen. Er wird endgültig wegtun, Tod und Sünde und Schmerzen. Die Ursachen der Tränen wird er wegnehmen. So trocknet er Tränen. Wer kann bestehen? Das ist die Frage nach dem schrecklichen sechsten Siegel. In unserem Abschnitt ist uns gezeigt, wie die Gemeinde der Erlösten bewahrt und durch seine allgenugsame Gnade aus allem Leiden ans Ziel bringt. Unsere Aufgabe ist noch dringlich, solange die Stürme noch nicht hereingebrochen sind, doch noch viele unserer Mitchristen durch Dienst und Fürbitte dazu bringen, dass sie zu der Schar der Erlösten gehören. Das darf uns eine Leidenschaft werden, Menschen dahin zu bringen, dass sie zu dieser Schar kommen, dass sie ihre Kleider waschen, dass sie ihre Kleider helle machen im Blute des Lammes. Wer sind die vor Gottes Throne? Was ist das für eine Schar? Wir wollen beten. Herr Jesu, du hast uns herausgerettet aus Welt und Gottferne. Du hast unser Leben fragend gemacht, unser Herz verlangend gemacht nach der ewigen Vollendung. Herr, du hast uns jetzt auch das Ziel gezeigt, wo wir durch alle Trübsal hindurch und durch alle Sündennot hindurch uns reinigen und waschen lassen. Uns stärken lassen mit deiner Gotteskraft für den Kampf, den du uns verordnet hast. Wir wollen dir gemeinsam dafür danken und Lob preisen und anbeten. Stimme unseres Herzens Saiten auf den Psalm der Erlösung.